Ich lese uns aus Gottes Wort aus dem 2. Korintherbrief, die Kapitel 9, die Verse 6 bis 11. Und vielleicht kommen die an die Wand. Da dürft ihr euch nicht stören lassen, wenn da ein bisschen Abweichungen sind. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Aber ich denke, da kommen wir mit klar. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit aller seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauer nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ich möchte mit uns noch mal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein heiliges Wort. Ich möchte dir danken, dass du Gott immer noch Gott bist, dass solange diese Erde besteht, nicht aufhören wird, Sommer und Winter, Aussaat und Ernte. Und auch an diesem heutigen Sonntag dein Wort überall großzügig ausgeteilt wird. Herr, dass Menschen es hören können und dadurch ermutigt werden. Und ich möchte dich bitten, dass du auch hier zu uns sprichst. Amen. Ja, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Die Elberfelder übersetzt, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Ich möchte am Anfang ein bisschen zum Kontext sagen, in dem dieser Vers steht. Wie schon von den Gemeinden in Galatien und Mazedonien hatte der Apostel Paulus auch in den Gemeinden Achaias eine Sonderkollekte für bedürftige Gläubige im überbevölkerten, von Seuchen und Hungersnöten geplagten Jerusalem erbeten. Das geht aus dem 1. Korintherbrief und auch aus dem Römerbrief hervor. Paulus, selbst ein Jude, hatte diese Not als Anlass genommen, in den neu gegründeten Gemeinden, die zum größten Teil aus Nichtjuden bestanden, Geldspenden zu sammeln als Zeichen ihrer Verbundenheit mit den verarmten Geschwistern in Jerusalem durch Jesus, den Messias. Und die meisten dieser Gemeinden waren seinem Aufruf bereitwillig gefolgt. Ihre Freude war so groß, das lesen wir in 2. Korinther 8, Vers 2, dass daraus trotz eigener bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Freigebigkeit. Das Wort hört man ja nicht so häufig. Das griechische Wort dafür lautet Aplotes. Das ist ein Wort, das wir in den Briefen des Apostels Paulus häufiger einmal finden. Und meist wird es mit Einfachheit, Gradheit oder Einfalt übersetzt. Aber hier in Kapitel 8, Vers 2 und auch in einer weiteren Stelle mit Großzügigkeit oder Freigebigkeit. So in der Kneipe eine Runde Schnaps ausgeben oder beim Einkauf an der Kasse gönnerisch auf die Herausgabe des Wechselgeldes zu verzichten, das ist allerdings wohl nicht gemeint. Es bedeutet eher ein treues Wohltun aus der richtigen Motivation heraus, eine von Herzen kommende Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit ohne Hintergedanken gegenüber anderen. Und genau das bescheinigt Paulus den Geschwistern in den damaligen Gemeinden Mazedoniens, Beröa hörte dazu, Philippi, Thessalonich. Diese Leute, das bezeugt er den Korinthern in Kapitel 8, Vers 3, die gingen, was die Sammlung für die Notleidenden in Jerusalem anbetraf, bis an die Grenzen dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Während in der großen und relativ wohlhabenden Gemeinde in Korinth die Spendensammlung trotz anfänglich guten Willens in Stocken geraten war. Und sowas kennst du vielleicht von dir selber auch. Da hast du dir am Ende des Jahres alles Mögliche vorgenommen, was im neuen Jahr anders werden soll. Aber mittlerweile ist bereits März und nichts an entscheidender Veränderung ist passiert. Der Vorsatz war da, aber an der Umsetzung mangelt es. Bei den Korinthern könnten dafür innergemeindliche Querelen eine Rolle gespielt haben. Dass Paulus diese Missstände innerhalb der Gemeinde angesprochen und aufgedeckt hatte, und sicherlich auch, dass ein Teil der Gemeinde aufgestachelt durch sektierische Lehrer die Arbeit des Apostels untergraben und seine apostolische Autorität gänzlich in Frage gestellt hatte. Aber nun war Aussöhnung erfolgt. Das geht aus den ersten Kapiteln des zweiten Korintherbriefes hervor. Und deswegen konnte auch die Sammlung in Korinth, der Hauptstadt der Provinz Achaia, neu aufgenommen und zum Abschluss gebracht werden. Und wie sehr Paulus daran gelegen haben muss, das sehen wir schon daran, dass er eine lange Passage dieses Briefes, nämlich die Kapitel 8 und 9, dafür verwendet. Aber an dieser Stelle schon einmal eine Frage. Ist das eigentlich korrekt, was der Paulus hier macht? Ist das geistlich? Wir wissen doch von Georg Müller, bekannt wurde er als der Waisenhausvater von Bristol, dass er den Grundsatz hatte, niemals um Gaben für seine großen Waisenhäuser mit ihren vielen Bedürfnissen zu bitten. Aufgrund der Cholera-Epidemie von 1832 waren dort sehr viele Kinder zu Waisen geworden. Als Müller Gottes Auftrag folgte, eine Arbeit unter ihnen zu beginnen, da hatte er gerade mal 2 Schilling auf der Tasche. Zuletzt wurden über 1000 Waisen betreut und darüber hinaus viele Jahre lang in allen Teilen der Welt Missionare unterstützt und Schulen unterhalten. Aber selbst ernste finanzielle Notlagen wurden niemals öffentlich gemacht, weil Müller völlig darauf vertraute, dass Gott für alle notwendigen Mittel sorgen würde. Er breitete seine Nöte nur vor Gott aus und erwartete alle Hilfe nur von ihm. Lest mal seine Biografie. Das ist absolut erstaunlich, wie Gott ihn nie hat hängen lassen und er viele Wunder und zigtausende Gebetserhörungen erlebte. Und andere sind seinem Beispiel gefolgt. Und das sollte uns großen Respekt abnötigen. Nur dürfen wir daraus nicht den Umkehrschluss ziehen, dass das alle so machen müssen. Werke und Gemeinden, die frei heraus um Gaben bitten und Sammlungen veranstalten, unter den Generalverdacht stellen, nicht völlig im Glauben zu stehen. Auch wenn wir hier keinen Klingelbeutel rumgehen lassen. Selbst auf die Möglichkeit, in den Kasten an der Tür eine freiwillige Gabe einzulegen, ja höchst selten hinweisen. Das heißt darum ja nicht gleich, dass wir darum geistlicher sind, als all die Gemeinden, für die es einfach bei ihren sonntäglichen Zusammenkünften dazugehört, einen Klingelbeutel rumgehen zu lassen und eine Kollekte für irgendwelche Nöte in der Welt zu sammeln. Ich muss immer an einen alten Soldaten der Heilsarmee denken. Also die Heilsarmee ist eine christliche Freikirche, die sich in besonderer Weise für Arme und Notleidende einsetzt und unter ihnen das Evangelium verbreitet. Jedes Mal, über Jahre hinweg, wenn ich in Groningen war, ist mir dieser Mann in seiner altmodischen Uniform aufgefallen, wie er auf dem Markt Touristen und Einheimischen seine Sammeldose entgegenstreckte. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Groningen war, könnt ihr euch vielleicht auch erinnern. Das erntete nicht immer Begeisterung. Er musste sich manchen Spott und blöde Bemerkungen gefallen lassen, aber überleg mal, wie viele wertvolle Hilfsprojekte mögen so im Laufe der Zeit, und er hat das ja Jahre gemacht, durch seinen treuen Dienst wohl erst ermöglicht worden sein oder zumindest tatkräftige Unterstützung erfahren haben. Aber um auf Paulus zurückzukommen. Er hatte von den Korinthern nie zu seiner eigenen Unterstützung Geld angenommen. Obwohl denen, die das Evangelium verkünden, ja vom Herrn her das Recht zugestanden war, auch vom Evangelium zu leben, hatte er das für sich niemals in Anspruch genommen. Paulus hatte mit seinen eigenen Händen Arbeit und diese so Zeltmacherei oder was er da gemacht hat, das war ja eine schwere Arbeit, davon hatte er gelebt. Und auch jetzt bei seinem erneuten Spendenaufruf für die notleidenden Geschwister in Jerusalem ging es ihm ganz sicherlich nicht um persönliche Vorteile und in erster Linie wohl auch noch nicht einmal um das Geld der Korinther. Vielmehr wollte er nicht, dass sie vor den Gemeinden, die es trotz ihrer eigenen Armut als besondere Gnade angesehen hatten, sich am Opfer für die notleidenden Heiligen beteiligen zu dürfen, Er wollte nicht, dass sie vor ihnen beschämt dastanden. Er wünschte sich sehnlich, sie in allen guten Werken reich zu sehen. Und dieser Widerstand, dieser Unlust, die viele Korinther seinem ersten Spendenaufruf entgegengebracht hatten, war für ihn nur ein weiterer Hinweis, dass sie noch nicht vollständig vom Evangelium von Jesus Christus verändert worden waren. Denn das Herzstück dieser Geschichte ist Freigebigkeit. Und diese Freigebigkeit hatte die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirken können, sagt Paulus Kapitel 8, Vers 1. Um dann ein paar Verse weiter die Korinther daran zu erinnern, wie sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. 2. Korinther 8, Vers 9. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und Paulus erzählt damit gleichsam die Geschichte des Evangeliums mit einer Metapher rings ums Geld. Der Sohn Gottes besaß himmlische Reichtümer und himmlische Herrlichkeiten, wie die ganze Welt sie noch nicht gesehen hat. Und doch entäußerte er sich selbst, verließ seinen Sitz zur Rechten von Gottes Thron, verzichtete auf alle seine Vorrechte, kam auf diese Erde als ein Mensch wie andere Menschen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sich dann noch mehr zu erniedrigen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, damit durch ihn elende Sünder wie du und ich, die durch Sünde und Tod arm geworden sind, wieder in den Genuss der himmlischen Fülle kommen, gesegnet werden können mit jeder Segnung in den himmlischen Regionen. Was für eine Großzügigkeit, was für eine Liebe unseres Herrn, die das beeindruckende Vorbild der mazedonischen Gemeinden doch noch weit in den Schatten stellt. Hingabe, Opferbereitschaft, Liebe, unser Maßstab ist Jesus Christus. Und Christsein bedeutet, sein Beispiel in unsere Gedanken und Herzen einsickern zu lassen, damit es dich und mich in großzügige Menschen verändert, für die es selbstverständlich ist, nicht nur mit tatkräftigem praktischen Einsatz und Gebet für die anderen einzustehen, das ist auch ganz, ganz wichtig, sondern auch die eigenen finanziellen Ressourcen zu teilen und anderen damit zu helfen. Die Geschwister in den Gemeinden von Galatien hatte Paulus zum Ende seines an sie gerichteten Briefes ermuntert. Solange wir noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Und genau das ist es auch, was Paulus mit den Versen, die wir am Anfang gehört haben, in der Gemeinde von Korinth beabsichtigte. In den Korinthern und damit auch in uns die Freude am Geben zu wecken. Ich erinnere, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Oder uns vielleicht geläufiger, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und das beinhaltet, dass es mit einfach Geben nicht getan ist. Mein Geben ist nie einfach, ne? Aber wenn dir Leute sagen, tu es einfach, gib, egal wie du dich dabei fühlst, das widerspricht diesem Text. Gott liebt einen fröhlichen Geber, nicht einen Geber, der lediglich aus Pflichtgefühl seinen Obolus entrichtet. Ein jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Fröhlich, freigebig. Und Freigebigkeit ist also zunächst einmal eine Sache des Herzens, nicht des Portemonnaies. Es kommt dabei auf unser Herz an. Gott prüft die Herzen. An einem Geben mit Bedauern und Widerstreben, aber auch aus Eitelkeit und Stolz. Oh, guck mal, wie viel ich hier verteilen kann. Ne? Wie heißt das in Amerika? Gutes tun und darüber reden. Daran hat weder Gott noch Paulus seine Freude. Die zwei Schärflein, umgerechnet vielleicht ein Cent, die arme Witwe in den Opferkasten des Tempels legte, bedeutete so dem Herrn Jesus mehr als all die Drachmen und Denare, in etwa vergleichbar mit unseren heutigen 10- und 20-Euro-Scheinen aus dem Überfluss der Bessergestellten. Wir sehen, mit einfach nur geben ist es tatsächlich nicht getan. Die Freude am Geben, das ist der entscheidende Punkt. Wie übrigens auch bei allen anderen Forderungen und Geboten im Neuen Testament. Wir sollen uns an Gott erfreuen, Freude an Gott finden, mit Freude und Hingabe seinen Willen tun, dankbare, weitherzige und fröhliche Menschen sein. Denn Gott will keinen Kadavergehorsam oder Opfer, zu denen wir uns nur unter Anstrengung all unserer Willenskräfte irgendwie regelrecht zwingen müssten. Aber er hat eine einzigartige, besondere Liebe zu denen, die fröhlich, freudig und hoffnungsvoll zu einem großzügigen, von Liebe gegenüber ihm und den Hilfsempfängern geprägten Geben entschlossen sind. Und darum sollte es uns auch nicht überraschen, dass in dieser ganzen Passage nur eine Anordnung im Imperativ, das heißt in der Befehlsform, steht, nämlich jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gib fröhlich von Herzen, nicht widerwillig. Das ist das einzige Gebot. Und alles Übrige in unserem Text dient einfach dazu, uns darin zu ermuntern, ist Motivation in derselben Art und Weise, wie das ganze Neue Testament geschrieben ist. Es werden uns ja viele Gebote und Handlungsanweisungen gegeben, überall im Neuen Testament, aber nirgends in dem Sinn Gottes eben Gott, und darum halte den Mund und gehorche, auch nicht mit Drohung oder moralischen Anweisungen. Wenn ihr wirklich Christen sein wollt, dann habt ihr gefälligst zu teilen. Niemals geht es auf diese Weise, sondern stets gibt es für alles vernünftige, nachvollziehbare Erklärungen, Begründungen und Motivationshilfen unter Einbeziehung von Erfahrungen und Verheißungen. Und ja, lass uns mal daraufhin den Rest unseres heutigen Predigttextes einmal ansehen. Ich wiederhole zunächst noch einmal den Vers 6. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reich sät, wird reichlich ernten. Und das Säen ist hier ein Synonym für das Geben. Das Säen wird mit dem Geben verglichen, mit dem Gutes tun. Man kann sich selbst schonen und geizig geben, aber dann fällt der Lohn, den man dafür bekommt, entsprechend kirchlich aus. Wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Mann, was haben wir für einen Gott? Selbst wenn du kirchlich gibst, gibt es noch Lohn. Aber eben entsprechend kirchlich. Doch bleiben wir noch ein wenig beim Bild des Säens und Erntens. Jeder Hobbygärtner weiß, dass er nicht denselben Betrag, den er gesät hat, herausbekommt, sondern wesentlich mehr. Also wenn ich so eine Saatkartoffel, so eine Kartoffelknolle in die Erde stecke, je nach Sorte und Beschaffenheit gibt das so, korrigiert mich, 15, 25 Kartoffeln. Oder nimm ein unscheinbares kleines Weizenkorn. Man sieht ihm ja überhaupt nicht an, was in ihm steckt. Doch können wir nur staunen, was herauskommen kann, wenn man dieses winzige Korn in fruchtbare Erde legt. Irgendwann wächst ein Halm mit einer Ähre daraus. Ja, die kann schon 50 und mehr Körner tragen. Und selbst wenn es nur 40 Körner sind, können schon im zweiten Jahr so aus dem einen Weizenkorn 40 mal 40, also 1600 Körner wären, und nach 4 Jahren können 2,6 Millionen daraus geworden sein. Wie viel Brot kann aus einem einzigen Weizenkorn werden, wenn man es lange genug weiter wachsen und sich vermehren lässt? Aber nun war Paulus ja kein Landwirt oder Kleingärtner. Es ging ihm nicht darum, möglichst viel Kartoffeln oder Getreide ernten zu können. Er möchte mit diesem wunderbaren Bild aus der Natur, mit der Gesetzmäßigkeit von Aussatz und Ernte, die Korinther anspornen, damit bei dem, was sie schon Monate zuvor zu geben angekündigt hatten, nun auch wirklich eine reiche und gesegnete Liebesgabe bei rauskommt und kein peinlich kümmerlicher Betrag. Oder wie es so treffend in manchen Übersetzungen heißt, eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ja, weiter Vers 8. Er, gemeint ist hier natürlich Gott, hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Dazu 2 Punkte. Einmal, frei und fröhlich Gutes tun zu können, ist ein Gottesgeschenk also. Verdient haben wir das nicht, sonst wäre es keine Gnade. Ja, eigentlich ist alles, was wir haben, ein Geschenk Gottes. In seinem Evangelium drückt es der Jünger Johannes einmal so aus. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Und hier sind natürlich zuerst einmal geistliche Segnungen gemeint. Aber der Herr lässt seine Gnade durchaus auch in Form von materiellen Segnungen zu uns fließen. Warum? Warum macht er das? Damit wir alle Zeit gesund, reich und glücklich sind, wie das die Prediger des Wohlstandsevangeliums so gerne behaupten. 10 Euro in die Mission gegeben und 100 Euro für dich kommt dabei raus. 1.000 Euro in die Mission gegeben, dann hast du 100.000 Euro raus. Am Ende kannst du einen Rolls-Royce fahren. Vergesst es, ne? Dann hätte Paulus den Gemeinden in Mazedonien, die die Opfer einmal so großzügig gefüllt hätten, obwohl sie selbst bitterlich arm waren und unter allen möglichen Bedrängnissen standen, dann hätte er sich auch gleich für gesund und wohlhabend erklären können. Und vor allem hätte er auch dann, was seinen eigenen Dienst betrifft, alles falsch gemacht. Wie oft ist er geschlagen worden fürs Evangelium? Wie viele Jahre hat er im Gefängnis gesteckt? Ne? Dann wäre ja alles falsch gewesen. Nein, wir haben es gerade gehört. Damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Mit Wohlstandsevangelium hat das überhaupt nichts zu tun. Ein direkter Zusammenhang zwischen Glaubensstärke und Einkommen wird uns in der Bibel nirgendwo aufgezeigt. Klammerst du dich fest an dem, was dir gegeben ist? Hauptsache, dir geht es gut. Hauptsache, du bist rundherum abgesichert. Hauptsache, du selbst musst keinen Mangel leiden. Du, wenn der Sämann die Saat wegwirft, deswegen ist sie ja nicht verloren. Du bist gesegnet, und das dürfen wir nie vergessen, um anderen zum Segen zu werden. Zweitens, du wirst aber auch nie dazu berufen, etwas zu tun oder zu geben, was Gott dir nicht vorher großzügig geschenkt hat. Wenn du kein Geld hast, dann wird von dir nicht erwartet, dass du viel Geld gibst. Wenn du nur ein kleines Zimmer hast, dann kannst du nicht groß Gastfreundschaft ausüben. Wenn du nur ein Fahrrad hast, ja, dann kannst du nicht andere Geschwister zum Gottesdienst abholen und so weiter. Das heißt aber nicht, dass wenn du selbst wenig hast, dass du dann vom Geben gänzlich ausgeschlossen bist. So war es für mich als Kind, auch wenn ich nur wenig Taschengeld zur Verfügung hatte, selbstverständlich davon meinen Teil zu geben, wenn in der Kirche für Nöte in der Welt oder für Anliegen der Mission gesammelt wurde. Ich habe das gerne getan, das hat mir Freude bereitet und ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mich dahingehend erzogen haben. Das ist der springende Punkt. Nicht, dass du, wenn du arm bist, wenig gibst und wenn du reich bist, entsprechend mehr, sondern dass du das, was du tust, mit willigem und freudigem Herzen tust. Und alles, was so gesät wird, alles, was in Liebe gesät wird, das geht auf. Gott selbst aber hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Wir sind sein Werk, so sagt das Epheser 2, Vers 10, sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und diese Werke und nur diese kannst du fröhlich ausführen. Denn darin bist du längst von Gott gesegnet und begnadet. Und das ist das eigentliche Geheimnis. Das entspringt der Freiheit und der Sorglosigkeit, die wir als Kinder Gottes haben dürfen. Macht euch keine Sorge, sagt Paulus. Vertraut darauf, dass Gott die Macht hat, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit genug habt für euch selber und ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Und dann weiter, Vers 9. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Und Paulus macht da an Psalm 112 gedacht haben, wo es in Vers 9 von einem gütigen Menschen heißt, er streut aus, gibt den Armen, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Und hier wird das Geheimnis der Freigebigkeit noch dahingehend erweitert, dass auf die Belohnung im Himmel hingewiesen wird. Wer den Armen aushilft, freigebig und fröhlich mit dem Bedürftigen teilt, zuallererst natürlich, wie wir das in dem Vers aus dem Galaterbrief schon gehört haben, mit den Hausgenossen des Glaubens, der darf sich glücklich schätzen, denn das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Bei Gott ist selbst die kleinste Wohltat nicht vergessen. Denn wer einem von diesen gering geachteten auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, so sagt es Jesus, der wird, das versichere ich euch, nicht ohne Lohn bleiben. Jesus geht ja noch weiter. Er sagt, was ihr denen getan habt, habt ihr mir selber getan. Muss man sich mal vorstellen. Darum lasst uns die Zeit, die wir hier auf Erden sind, nicht so sehr mit allen möglichen Firlefanz vertändeln, sondern uns wirklich an die Arbeit begeben. Dazu möchte auch dieser alte Wand- und Türspruch erinnern, den man heutzutage leider kaum noch irgendwo an einem Giebel oder auf einem Scheunentor lesen kann. Wir bauen hier so Feste und sind doch fremde Gäste, doch wo wir sollen ewig sein, bauen wir so wenig ein. Im Himmel kann man alles Mögliche tun, aber Reichtümer sammeln, da wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen, das können wir nur hier. Hier ist die Zeit der Aussaat und dort einmal die Zeit der Ernte. Wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein, sagt Jesus. Unabhängig davon, wie viel oder wenig du gerade auf der Bank hast, dein Vermögen hier auf der Erde ist nur vorübergehend, aber der wahre Reichtum im Himmel ist wegen Jesus ewig. Welch ein Vorrecht, das Irdische so verwenden zu dürfen, dass wir droben das Himmlische dafür ernten. Gottes Wohlwollen ruht bleibend auf dem, der fröhlich auszuteilen vermacht und den Bedürftigen zu geben weiß. In Vers 10 nimmt Paulus dann das Bild vom Sämann noch einmal auf. 2. Korinther 9, Vers 10. Derselbe Gott, der dafür gesorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ja, so ist Gott. Er gibt und gibt und gibt und gibt und sorgt so zum einen dafür, dass wir geben können und selbst genug haben, zum anderen, dass das Gute, das wir tun, dann auch weiter Früchte trägt. Und es ist interessant dabei, Zuerst wird das Aussehen erwähnt und dann das Brot. Wir würden das vielleicht umgekehrt sehen. Erst einmal gut essen, uns kräftig stärken, damit wir dann auch die Kraft zum Gutes tun haben. Aber hat nicht schon Jesus gesagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Und auch die Empfehlung, die der Apostel Paulus, was die Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem betraf, bereits in seinem ersten Brief den Korinthern gegeben hat, geht in diese Richtung. 1. Korinther 16, 1 und 2. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht es so, wie ich es auch in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Am ersten Tag jeder Woche soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen und das Geld muss nicht erst dann gesammelt werden, wenn ich komme. Und dieses Prinzip hat ja wirklich etwas für sich. Denn gerade bei materiellen Hilfen ist es wichtig, dass sie regelmäßig gegeben werden und nicht nur, wenn man sich gerade großzügig fühlt, eine besondere Führung dazu verspürt oder bei besonderen Anlässen dazu aufgefordert wird. Nur so können auch wir als Gemeinde Missionaren eine regelmäßige Unterstützung in Aussicht stellen, ja überhaupt erst einigermaßen vernünftig wirtschaften, wenn wir in etwa absehen können, was monatlich an Spenden hereinkommt. Aber auch hier nennt Paulus keinen bestimmten Betrag oder Prozentsatz. Wir haben es ja bereits gehört. Ein jeder, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, freigebig, fröhlich. Von allen Einkünften zuerst einen bestimmten Mindestbetrag für Gott zur Seite zu legen, anstelle ängstlich abzuwarten, ob das am Ende was überbleibt, das wir geben könnten. Das zeugt ja nicht nur von Gottvertrauen, auf dem große Verheißungen liegen, sondern es zeigt auch, was uns sein Werk tatsächlich wert ist. Ich weiß von Geschwistern, dass es immer wieder Probleme mit roten Zahlen auf dem Konto durch unvorhergesehene teure Reparaturen gab, bis sie anfingen, regelmäßig monatlich zu geben und darüber hinaus eine Kasse anzulegen, aus der sie zusätzlich Gutes tun konnten. Von diesem Tag an waren Schulden und Überziehungszinsen kein großes Thema mehr. Aber noch einmal zurück zu Vers 10. Unter Anspielung auf Jesaja 55. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot im Essenden, verdeutlicht Paulus hier noch einmal das lebendige Zusammenwirken von göttlicher Gnade und unserem menschlichen Tun. Gott in seiner großen Güte lässt uns täglich so viel an Guten zufließen, dass wir nicht nur selbst genug haben, sondern wiederum Kanäle seines Segens für andere sein können, zu unserer Freude und Gottes Ehre. Nicht aus unserer eigenen Kraft oder aus unseren eigenen Möglichkeiten heraus, sondern, und hier liegt der Schlüssel zu dem, was Christen vom Weltmenschen unterscheidet, weil Gott ständig aus seinem Reichtum in unser Leben hineinströmen lässt. So wie das Wort Gottes, davon ist ja in Jesaja 55 die Rede, nicht leer zu ihm zurückkommt, bewirkt Gottes Gnade in uns diese Freigebigkeit, die dafür sorgt, dass unser fröhliches Geben reiche Früchte trägt. Letztes Argument, Vers 11. Er, Gott, wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die sie empfangen, Gott danken. Jederzeit großzügig und uneigennützig geben können, wörtlich reich gemacht zu jeder Freigebigkeit. Und man kann es auch zu jeder Einfachheit, so kann man es auch übersetzen. Freigemacht zu jeder Einfachheit, zu einem einfachen Leben. Das ist vielleicht nicht unbedingt etwas, was für unseren natürlichen Menschen verlockend sein könnte. Allein die Liebe versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selber glücklich zu werden. Reich ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht. Dem Apostel genügt es, dass am Ende sein Herr verherrlicht wird. Natürlich ging es ihm auch mit allem Ernst um die geschwisterliche Hilfe für die Notleidenden in Jerusalem. Daran möchte ich überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen. Aber das letzte und eigentliche Ziel von Paulus, auch in der ganzen Sache mit der Sammlung, war, dass Gott den Reichen Dank erhält, zu seiner Ehre und unserer Freude. Ja, an dieser Stelle wäre meine heutige Botschaft eigentlich zu Ende. Aber als ich mich vor einigen Wochen für dieses Thema entschieden habe, da konnte ich noch nicht absehen, was in unserer unmittelbaren Nachbarschaft am heutigen Sonntag los ist. Also wir haben ja schon anfangs kurz gehört von der Ukraine. Wir haben im Laufe der letzten Woche doch von einigen Geschwistern auch die Anregung gekriegt, wollen wir da nicht als Gemeinde auch dafür geben. Das wollen wir gerne tun. Und damit das noch mehr wird, nicht so eine Gabe des Geizes, wie das da heißt. Ich möchte einfach bitten, euch nochmal überprüfen. Ich weiß, manche geben sehr viel, wunderbar. Aber gut, einige haben vielleicht doch noch so Ressourcen. Das sind zum großen Teil auch unsere Glaubensgeschwister, die da leiden. Das sind ja Millionen auf der Flucht. Wir haben ja diesen engen Kontakt mit den Friedensboten. Also wir hatten in der letzten Woche auch einige von uns Kontakt mit dem Friedensboten direkt. Sie sind ja in der Ukraine, sie arbeiten mit den Gemeinden dort vor Ort zusammen. Wir hatten Montag vor 2 Wochen hier gehört, dass der eine Lastwagen festsaß und nicht wieder rauskam, weil der Fahrer Ukrainer ist. Mittlerweile ist er raus, er ist mit einer Sondererlaubnis raus und auch schon wieder drin. Ich weiß nicht, wer die regelmäßigen Rundbriefe vom Friedensboten liest. Also Anfang Januar, ganz zum Schluss, stand drin, dass dieser große rote Lastwagen, der noch im Dezember hier war, der dir unsere Weihnachtspakete abgeholt hat, dass der Anfang Januar in der Ukraine nachts auf der Autobahn auf einem unbeleuchteten Weizenlastwagen draufgefahren ist. Der hatte eine Panne und der Fahrer hat es wohl nicht für nötig gehalten, den zu beleuchten. Also da ist ein Foto abgebildet. Die rechte Fahrerseite, wo normalerweise der kleine Sohn von dem Alex, der Vitali, gesessen hatte, die ist völlig zerstört. Also der Lastwagen war komplett kaputt. Aber der kleine Sohn hatte, weil es nachts war, oben in der Kabine gelegen. Also Alex und dem Vitali ist nichts passiert. Die Versicherung hat den Schaden übernommen. Natürlich nur nach der Fahrleistung, nach der Kilometerleistung 50%. Aber sie haben mittlerweile schon wieder 9 Lastwagen und noch 2 weitere geliehen. Und sie sagen, es ist gut, wenn Kleider gespendet wird und die Sachen, die holen sie auch weiterhin ab. Aber im Moment ist das nicht, was nötig ist. Im Moment, was sie wirklich brauchen, um konkret helfen zu können, sind Medikamente, Hygieneartikel und vor allen Dingen Geld, dass sie konkret das kaufen können, was nötig ist. Und ja, wer es auf Herz hat, fröhlich, freigebig, macht doch ein Vermerk dran an eure Spende, Notopfer, Ukraine oder wie auch immer. Und dann kommt das an. Vielen Dank. Der Herr segne euch.